Wir waren in Kapitel 10, Vers 28, Vers 27, die großen Steine. Oder wo waren? Nein, waren wir weiter? Doch, etwa. Also, er hängte sie an die Bäume, Vers 26, und er nahm sie dann wieder herunter, man hat sie beerdigt in der Höhle. Und da hat man Steine vor den Eingang der Höhle gelegt, als Erinnerung auch, als Erinnerung an den Sieg Gottes. 28, und Josua nahm an jenem Tage Makkeda ein, diese Stadt im Süden hier auf der Karte, Makkeda, und schlug es mit der Schärfe des Schwertes und seinen König, die Stadt und alle Seelen, die darin waren, verbannte er. Der König von Makkeda, das muss dann schon der Nachfolger gewesen sein, der hatte die anderen Könige, die lagen ja schon in der Höhle. Da war der König von Makkeda auch dabei, also die haben schnell einen Nachfolger gehabt, offensichtlich. Die Stadt und die Seelen, die darin waren, verbannte er. Er ließ keinen Entronnenen übrig. Und er tat dem König von Makkeda, so wie er dem König von Jericho getan hatte. Und Josua und ganz Israel mit ihm zog von Makkeda nach Libna und kämpfte gegen Libna. Und Jahwe gab auch diese Stadt in die Hand Israels samt seinem König. Und er schlug sie mit der Schärfe des Schwertes und alle Seelen, die darin waren. Er ließ keinen Entronnenen darin übrig und tat seinem König, so wie er dem König von Jericho getan hatte. Und Josua und ganz Israel mit ihm zog nach Libna, von Libna nach Lachisch, und er belagerte und bekämpfte es. Und Jahwe gab Lachisch in die Hand Israels. Und er nahm es am zweiten Tag ein und schlug es mit der Schärfe des Schwertes und alle Seelen, die darin waren, nach allem, was er Libna getan hatte. Und damals zog Horam, der König von Gesa, herauf. Hier ist ein neuer König inzwischen von Gesa, um Lachisch zu helfen. Aber Josua schlug ihn und sein Volk, bis ihm kein Entronnener übrig blieb. Übrigens, die Stadt steht hier nicht. Die Stadt Gesa, das war zu weit abseits. Da ist er nicht hingezogen, hat die Stadt also nicht geschlagen von Gesa. Vers 34, und Josua und ganz Israel mit ihm zog von Lachisch nach Eglon, und sie belagerten und bekämpften es. Und sie nahmen es an jenem Tag ein und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes, und alle Seelen, die darin waren, verbannte er an jenem Tag nach allem, was er Lachisch getan hatte. Und Josua und ganz Israel mit ihm zog von Eglon nach Hebron hinauf, und sie bekämpften es. Und sie nahmen es ein und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes samt seinem König. Denn inzwischen war auch von Hebron schon ein neuer König da, denn der andere König lag ja noch schon in der Höhle. Samt seinem König, also dem Nachfolger, und allen seinen Städten und allen Seelen, die darin waren. Er ließ keinen Entronnenen übrig nach allem, was er Eglon getan hatte. Und er verbannte es und alle Seelen, die darin waren. Und Josua und ganz Israel mit ihm wandte sich nach Debir, das ist jetzt eine neue Stadt, das ist jetzt schon die sechste, und bekämpfte es. Und er nahm es ein, samt seinem König und allen seinen Städten, und sie schlugen sie mit der Schärfe des Schwertes und verbannten alle Seelen, die darin waren. Er ließ keinen Entronnenen übrig, wie er Hebron getan und wie er Libna und seinem König getan hatte, so tat er Debir und seinem König. Also man sieht hier, einige Städte werden hier geschlagen und alle Seelen geschlagen, die darin waren, kein Entronnener bleibt übrig. Sogar war es bei Hebron, bei Jerusalem nicht, interessanterweise. Jerusalem wird hier nicht erwähnt, obwohl ja der König von Jerusalem der dabei gewesen war und das Heer, aber die Stadt nicht. Also einige Städte bleiben übrig. Später dann, zum Beispiel Jerusalem, wird dann in Richter 1, da heißt es in Richter 1, Vers 8, sie sollen die Leute von Juda, der Stamm Juda soll hinaufziehen, und sie haben dann gegen Jerusalem gekämpft und haben Jerusalem eingenommen. Aber wie das so ist, immer wieder ist der Sieg nicht vollständig. Das heißt, es war, das lesen wir vor allem im Richterbuch, dass sie nicht gewisse Leute vertrieben haben und dann kamen sie zurück und konnten sich wieder in den Städten einnisten. Auch in Hebron, heißt es hier, sie bekämpften es, Vers 36, Hebron, und er ließ keinen Entronnenen übrig. Und dennoch erfahren wir dann, als dann Kaleb kommt um Hebron und gegen Hebron kämpft, gibt es wieder Leute in Hebron. Inzwischen haben sich Leute wieder dort eingenistet. Das war eine schöne Stadt und man war verlassen, aber die Israeliten hatten ja noch keine Zeit, inzwischen das schon zu bewohnen. Folgedessen waren dann wieder Leute da und als Kaleb dann das Erbteil in Besitz nimmt, muss er wieder gegen Enakita dort in Hebron kämpfen und sie wieder austreiben. Auch in Jerusalem wurde von den Jebusitern dann wieder eingenommen und später haben sich die Jebusiter lange Zeit halten können in Jerusalem, bis David letztlich sie dann besiegen konnte. Aber Josua hat die großen Kämpfe gekämpft. Vers 40, und Josua schlug das ganze Land, das Bergland und das Südland, das Bergland und das Negev. Der Negev ist das Südland, die Negev-Wüste. Und die Niederung, das ist die Schefela, das ist eine Ebene. Und die Abhänge und all ihre Könige. Er ließ keinen Entronnenen übrig und alles, was Odem hatte, verbannte er. So wie Jahwe, der Gott Israels, geboten hatte. Und Josua schlug sie von Kadesh Barnea bis Gaza. Also Kadesh Barnea und Gaza, das sieht man hier auf der Karte. Gaza ist am Mittelmeer, Kadesh Barnea sieht man nicht. Das ist, wo ist Kadesh? Mal schauen. Ja, wir haben hier keine Karte, wo das ist. Es ist ganz im Süden, Kadesh Barnea. Hat es jemand gefunden? Bitte? Ich kann das nicht sehen. Ah, hier, ganz unten hier. Ja, jetzt haben wir es. Kadesh Barnea. Das war ja der Ort, wo die Kundschaft da hingekommen waren, oder? Dort, als sie auszogen, vor 40 Jahren, die Kundschafter kamen bis Kadesh Barnea, haben das Land ausgekundschaftet. Und das ganze Land Goshen, das ist im Süden, bis Gibeon. Und alle diese Könige und ihr Land nahm Josua auf einmal. Alle diese Könige und ihr Land nahm Josua auf einmal in einem großen Schlag, in einem großen Feldzug. Denn Jahwe, der Gott Israel, kämpfte für Israel. Das war nicht Josua. Diese große Anstrengung, das schaffte nicht Josua aus eigener Kraft. Das war Gott. Josua konnte das tun nur deshalb, weil Gott für Israel kämpfte. Sonst hätte Josua das nicht machen können. Gott bekommt die Ehre. Und Josua und ganz Israel mit ihm kehrte in das Lager nach Gilgal zurück. Nach diesem großen Feldzug in den Süden kehrt Josua wieder zurück. Und dann kommen in der nächsten ersten Hälfte des nächsten Kapitels, Josua 11, Vers 1 bis 15, ist der Sieg über die nördliche Koalition. Und es geschah, als Jabin, der König von Hazor, es hörte. Hier haben wir eine Karte. Hazor, sehen Sie bei dem oberhalb des See Genezareth, See Kinneret, oberhalb. Im Norden ist Hazor. Und als Jabin, der König von Hazor, es hörte, sandte er zu Jobab, dem König von Madon. Madon ist südlich von Hazor, neben dem See Kinneret, See Genezareth. Madon. Und zum König von Shimron. Shimron haben wir hier nicht eingezeichnet. Und König von Akshaf. Und zu den Königen, die nördlich im Bergland waren und in der Ebene südlich von Kinnerot, also vom See Genezareth, und in der Niederung und im Hügelgebiet von Dor im Westen. Jetzt muss ich schauen, ob ich noch eine andere Karte habe. Ja, das hilft uns nicht viel mehr. Ja, wir bleiben bei dieser Karte. Und zu den Kanaanitern im Osten und im Westen und zu den Amoritern und zu den Hethitern, den Perisitern, den Jebusitern im Bergland und zu den Hevitern am Fuß des Hermon. Der Hermonberg ist ganz auf dieser Karte ganz oben. Ja, man sieht ihn noch, Berg Hermon. Ganz im Norden, im Land Mizpah. Das Mizpah-Land ist dieses Ostland, östlich vom See Genezareth. Ebene von Mizpah steht hier. Und sie zogen aus, sie und alle ihre Lager mit ihnen, ein großes Volk wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist an Menge, und sehr viele Pferde und Wagen. Dieser Ausdruck, der Sand am Ufer des Meeres, das kommt öfters vor. Das heißt einfach sehr viele. Man kann sie nicht zählen. Den Sand kann man auch nicht zählen am Ufer des Meeres. Sehr viele. Einmal bei Gideon, da heißt es auch, sie waren wie der Sand am Ufer des Meeres. Und später wird uns gesagt, wie viele es waren. 135.000. Aber das sind so viele wie Sand am Ufer des Meeres. Denn die kann man nicht zählen. Oder hat jemand von Ihnen schon mal 135.000 Leute gezählt? Man kann die nicht zählen. Es sind zu viele. Unzählbar. Wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist an Menge, und sehr viele Pferde und Wagen. Pferde und Wagen, wer das hat, Wagen war zur damaligen Zeit ein großer Vorteil in der Ebene. Und man hatte nicht viele Wagen, schon gar nicht eiserne Wagen. Hölzerne Wagen vielleicht hatte man noch, aber eiserne Wagen schon gar nicht. Und wer damals in der damaligen Zeit eiserne Wagen hatte, der war schon sehr fortgeschritten. Philister hatten solche. Und alle diese Könige und auch die Kanaaniter in Richter Kapitel 4 hatten auch solche. Und alle diese Könige trafen zusammen und kamen und lagerten miteinander am Wasser Merom, um mit Israel zu kämpfen. Wasser Merom, das ist dieser See nördlich von Genezareth. Da sehen wir ja noch einen See, das Wasser von Merom. Dort kommen sie zusammen zum Kampf, und Jahwe sagte zu Josua: Fürchte dich nicht vor ihnen, denn morgen um diese Zeit will ich sie allesamt erschlagen, vor Israel hingeben. Ihre Pferde sollst du lähmen und ihre Wagen mit Feuer verbrennen. Der Herr ermutigt Josua wieder zum rechten Zeitpunkt. Er weiß, es wird ein sehr großer Kampf. Es wird wieder eine Koalition von Königen, die allesamt sich jetzt stürzen auf Israel, aber der Herr ermutigt seinen Knecht. Und er sagt ihm, er soll die Pferde lähmen. Das ist interessant, dass er das sagt. Er hätte auch sagen können, ihre Pferde, die könnt ihr dann haben. Wenn ihr Pferde habt, dann seid ihr viel stärker nachher, oder? Pferde, da habt ihr einen großen Vorteil, ihr Israeliten. Nein, die Pferde sollen sie lähmen. Warum? Ihr braucht keine Pferde, ihr habt mich. Setzt nicht eure Hoffnung auf Pferde. 5. Mose 17 ist die Rede von Königen, und im Königsgesetz heißt es, der König soll sich ja nicht so viele Pferde ansammeln. Warum? Wenn er viele Pferde hat, dann könnte er aufhören, auf den Herrn sich zu verlassen. Also besser keine Pferde, dafür aber den Herrn. Großes Vertrauen auf den Herrn. Und Wagen, hat ja auch ein großer Vorteil gewesen für Israel, Wagen zu haben. Ach, die Wagen, die verbrennt, braucht ihr nicht. Ja? Es ist immer die Gefahr, dass man, wenn man einen Sieg erlangt, dass man dann sich denkt, na jetzt, mit dem Sieg habe ich jetzt das und das und das bekommen, und dann setzt man auf den Segen, den der Herr gegeben hat durch den Sieg, und vertraut auf den Segen statt auf den Herrn. Ja? Achtung! Vers 7, und Josa und alles Kriegsvolk mit ihm kam plötzlich über sie am Wasser Merom, und sie überfielen sie. Wieder plötzlich, also ein schneller Kriegszug. Überraschungstaktik wiederum. Und Jahwe gab sie in die Hand Israels, und sie schlugen sie und jagten ihnen nach, bis Sidon, der großen Stadt, Sidon ist die Stadt der Philister, das ist sehr weit im Norden. Mal schauen, wo habe ich hier eine Karte, wo das drauf ist. Sidon, ganz im Norden, sehen Sie das? Nicht Philister, Entschuldigung, Phönizien. Nicht Philister, Phönizien ist dort. Philister sind im Süden, im Gaza-Streifen. Ah, bei mir, in meiner sieht man es, und dort sieht man es nicht mehr. Ja, da habe ich... Mal schauen, wie kann man das ändern. Jetzt kann man es sehen. Ja. Ganz in den Norden, also so weit, das sind ja große Strecken hier vom Meromsee hinauf. Das sind ja. Wie viele Kilometer sind das? Wenn man das hier sieht, die sind hier angegeben, die Kilometer. 50 Kilometer, 60 Kilometer ist diese Strecke hier. Und das ist weit mehr als 60 Kilometer. Wo waren wir? In Vers 8. Jahwe gab sie in die Hand Israels, und sie schlugen sie und jagten ihnen nach, bis Sidon, der großen Stadt, und bis Mitzrepot-Mayim. Das haben wir hier an der Küste. Also Dor und dann höher noch, nördlicher von Dor. Sidon, Mitzrepot-Mayim. Und bis in die Talebene von Mizpe im Osten, also auf der anderen Seite im Ostjordanland. Und sie schlugen sie, bis ihnen kein Entronnener mehr übrig blieb. Und Josua tat ihnen so, wie Jahwe ihm gesagt hatte. Ihre Pferde lähmte er und ihre Wagen verbrannte er mit Feuer. Ja. Also vertraue nicht auf Reichtum oder Waffen oder Pferde. Pferde stehen immer für menschliche Kraft. Ja. Wir haben ja auch solche in den Psalmen, oder? Verlasst euch nicht auf Rosse. Das ist Psalm 32, oder? Und nicht auf die mächtigen Waffen. Wir brauchen nicht die Rüstung von Goliath, nachdem wir den Goliath besiegt haben. Die hilft uns nichts. Wir haben den Herrn. Also nicht auf Fleisch vertrauen. Im Kampf. Und Josua kehrte in jener Zeit zurück, Vers 10, und nahm Hazor und seinen König, erschlug er mit dem Schwert, denn Hazor war vorher die Hauptstadt all dieser Königreiche. Hazor, also hier am Wasser von Meron in der Nähe. Und sie schlugen alle Seelen, die darin waren, mit der Schärfe des Schwertes und verbannten sie. Nichts blieb übrig, was Odem hatte. Und Hazor verbrannte er mit Feuer. Und alle Städte dieser Könige samt allen ihren Königen nahm Josua ein und schlug sie mit der Schärfe des Schwertes und verbannte sie, so wie Mose der Knecht Jahwes geboten hatte. Nur alle Städte, die auf ihrem Hügel standen, verbrannte Israel nicht. Hazor ausgenommen, das verbrannte Josua. Und alle Beute dieser Städte und das Vieh plünderten die Söhne Israel für sich, nun dürften sie plündern, das war jetzt erlaubt. Doch alle Menschen schlugen sie mit der Schärfe des Schwertes, bis sie ausgetilgt hatten. Sie ließen nichts übrig, was Odem hatte. Wie Jahwe Mose seinem Knecht geboten hatte, so gebot Mose Josua und so tat Josua. Diesen Vers kennen wir schon, oder? Wie Jahwe Mose geboten hat, so hat Mose dem Josua geboten und so hat Josua getan. Er ließ nichts fehlen von alledem, was Jahwe Mose geboten hatte. Das ist der Abschluss. Das Ziel ist erreicht. Die Nordkoalition ist geschlagen, die Südkoalition ist geschlagen, die großen Kämpfe sind gekämpft. Das Heer ist immer noch zusammen und sie haben immer noch das Lager in Gilgal. Und jetzt kommt eine Zusammenfassung, ein Rückblick, Kapitel 11, Vers 16 bis 23 und in Kapitel 12 ein Verzeichnis der besiegten Könige. Wir wollen das noch lesen. Josua nahm dieses ganze Land, das Bergland und das ganze Südland und das ganze Land Goshen und die Niederung und die Ebene und das Bergland Israel und seine Niederung vom kahlen Bergland, das nach Seir aufsteigt. Seir, das ist also im Süden, im Süden, Südosten des Landes, Edom, wo hier Edom steht, bis Baal-Gad in der Talebene des Libanon. Das ist hier nicht eingezeichnet. Am Fuß des Hermon. Hermon ist ganz oben, also vom Süden bis zum Norden. Ja. Am Hermon ist ganz im Norden. Der ist hier gerade nicht mehr drauf. Berg Hermon, jetzt ist er drauf. Und alle ihre Könige ergriff er und erschlug sie und tötete sie. Lange Zeit führte Josua Krieg mit all diesen Königen. Insgesamt wohl bei etwa 5 bis 7 Jahren. Es war keine Stadt, die sich den Söhnen Israels friedlich ergab, außer den Hevitern, die in Gibeon wohnten. Alles nahmen sie mit Krieg ein. Denn von Jahwe war es, dass sie ihr Herz verhärteten zum Kampf mit Israel, damit sie verbannt würden, ohne dass ihnen Gunst widerführe, sondern damit sie ausgetilgt würden, so wie Jahwe Mose geboten hatte. Also der Herr hat ihnen zuletzt ihr Herz verhärtet. Vorher haben sie natürlich ihr Herz verhärtet und haben Götzendienst betrieben und viel, viel Böses getan. Und dann hat der Herr ihr Herz verhärtet, damit es zu einem ordentlichen Kampf kommt und zu einem ordentlichen Sieg für Josua und für Israel. Und Josua kam in jener Zeit und rottete die Enakiter aus. Die Enakiter, das sind diese Riesen aus vom Bergland, von Hebron, von Debir, von Anab und vom ganzen Bergland Juda und vom ganzen Bergland Israel mit ihren Städten verbannte sie Josua. Also er hat sie getötet. Es blieben keine Enakiter im Lande der Söhne Israels übrig, nur in Gaza, in Gad und in Asdod, dort wo auch der Goliath her ist, von den Philistern. Und so nahm Josua das ganze Land ein, nach allem, was Jahwe zu Mose geredet hatte. Und Josua gab er Israel zum Erbteil, nach ihren Abteilungen, nach ihren Stämmen. Gott gibt dem Josua das ganze Land. Und Josua teilt es jetzt auf. Josua gab es Israel zum Erbland, also das Erbland, das Land gab Josua dem Israel zum Erbteil, nach ihren Abteilungen, nach ihren Stämmen. Das ist die erste Etappe der Eroberung, die hiermit abgeschlossen ist. Der transzendente Herr über Raum und Zeit steigt in unsere Welt herein, steigt auf den Sinai herab und gibt dem Israel Gesetze, schließt einen Bund mit dem Volk Israel, spricht in unsere Welt herein, interveniert in unsere Welt, offenbart sich dem Volk Israel. Mit diesem Herrn an der Spitze ziehen sie in das Land Kanaan. Dort in Kanaan gab es brillante Völker, die Kanaaniter, vor allem die Kanaaniter selber, das im engeren Sinne, aber verfinstert in ihrem Denken. Die Könige des Landes tobten, die Völkerschaften denken Eitles und sie tun sich zusammen, um gegen den Herrn und gegen Josua zu kämpfen. Psalm 2. Aber alles vergeblich. Der Herr lacht über sie. Der Herr lacht über sie und er sagt, ich werde hier mein Volk hinbringen und dort wird mein Gesalbter hervorkommen, mein König, den er sich auserkoren hat. Alle Könige des Landes werden besiegt. Neutestamentlich gesprochen, denken wir sofort an Apostelgeschichte 4. In Apostelgeschichte 4 da lesen wir in Vers 23, der Herr des Himmels, also das steht jetzt nicht wörtlich da, was ich sage, aber ich einleite das hier ein. Der Herr steigt herab, kommt nach Israel in Jesus Christus. Der Herr, der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat. Der unumschränkte Herrscher. Vers 24, Apostelgeschichte 4, Vers 24. Dieser Herr, der durch den Mund Davids, seines Knechtes, geredet hat, warum empörten sich die Völker und unternahmen Vergebliches die Volksscharen? Es traten an die Könige der Erde und die Obersten kamen zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Jesus Christus. Die kamen zusammen, um gegen ihn zu kämpfen. Aber er hat gekämpft. Jesus Christus hat auf Golgatha den großen Kampf errungen. Und nun ging es dahin, dass das Volk des Herrn Jesus Christus das Land einnehmen sollte. Der Herr Jesus Christus hat sich gesetzt als König zur Rechten des Herrn, zur Rechten Gottes. Und da ist jetzt eine Schar von seinen Anhängern. Und jetzt wird das Königreich aufgerichtet. Aber der König ist nicht sichtbar. Das Königreich wird aufgerichtet von seinen Nachfolgern. Und sie beten hier zu ihm in Apostelgeschichte 4, Vers 26, es traten an die Könige der Erde. Und die Obersten waren zusammengekommen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Vers 27, denn wahrlich, es waren zusammengekommen gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus, zusammen mit denen von den Heidenvölkern oder von den Völkern und mit den Volksscharen Israel. Alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss im Voraus bestimmte, dass es geschehen sollte. Und jetzt, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten mit Freimütigkeit dein Wort zu reden, während du deine Hand zur Heilung ausstreckst und Zeichen und Wunder durch deinen Namen, deines heiligen Knechtes Jesus, geschehen. Und der Herr erfüllt diese Menschen mit dem Heiligen Geist und sie gehen hinaus mit Freimütigkeit und verkündigen das Wort Gottes und nehmen ein. Sie verkündigen das Evangelium. Viele Menschen kommen zum Glauben und das Reich Gottes wächst und wächst und nimmt zu bis zum heutigen Tag. Der Herr Jesus Christus hat den großen Kampf gekämpft. Wir lesen in Kolosser 2, Vers 15, oder vielleicht schon ein bisschen weiter vorher, Vers 13, sagt der Apostel Paulus, euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, brachte er zum Leben oder machte er lebendig, zusammen mit ihm. Er vergab uns nämlich alle Übertretungen und das gegen uns lautende Schreiben, also das Schuldschreiben, das gegen uns stand, hat er ausgelöscht und er hat es aus der Mitte weggenommen, da er es ans Kreuz nagelte. Den Erstrangigen und Autoritäten hatte er seinetwegen alles abgenommen, hat sie ausgezogen und stellte sie in Freimut öffentlich zur Schau. An ihm, an Christus, hatte er, Gott, über sie, über die Feinde, triumphiert. an ihm, an Jesus Christus, hat Gott triumphiert über alle Feinde. Jesus Christus, er selber hat gesagt in Johannes 12, Vers 31, nun ist das Gericht dieser Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Johannes 12, Vers 31. Und dann auch in Johannes 16, Vers 11. Der Heilige Geist bezeugt in Bezug auf Gericht, da der Fürst dieser Welt gerichtet worden ist. Der Fürst dieser Welt ist gerichtet worden. Und in Hebräer 2, Vers 14, lesen wir, dass der Herr Jesus des Fleisches und Blutes teilhaftig geworden ist. Das heißt, er nahm in gleicher Weise an Fleisch und Blut teil, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte. Das heißt, den Teufel. Also Christus kam, er wurde Mensch, um dem Teufel die Macht zu nehmen. Das lesen wir auch in 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 22. Da ist die Rede von Jesus Christus, der zur Rechten Gottes ist, nachdem er in den Himmel gegangen ist, und die Engel und die Autoritäten und die Kräfte sind ihm untergeordnet worden. Und dasselbe lesen wir auch in Epheser 1, Vers 20 und Vers 21 noch einmal. Gott hat ihn von den Toten auferweckt und er setzte ihn zu seiner Rechten, Epheser 1, Vers 20, setzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Bereichen, also im himmlischen Erbe, über alles Erstrangige, über alle Autorität und Kraft und Herrschaft hinaus und über jeden Namen hinaus, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er unterordnete alles unter seine Füße und er gab ihn, das Haupt über alles der Gemeinde, er gab ihn, das Haupt über alles der Gemeinde, welches sein Leib ist. Die Fülle dessen, der alles in allen füllt. Und vom Füllen sagt Paulus dann im vierten Kapitel in Epheser 4, Vers 10, dass er, der heruntergestiegen ist, vom Himmel herunter, das ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, über alle Himmel, damit er alles fülle. Das ganze Universum soll von ihm gefüllt werden. Man sieht hier, Gott hat einen großen Plan. Sein großer Josua soll den ganzen, soll alles erfüllen. Und der Herr hat die großen Feinde geschlagen. Der Satan, der Feind, wurde besiegt. Der Herr Jesus kam, um ihm die Macht zu nehmen. Aber das heißt nicht, dass der Satan absolut völlig ausgeschaltet ist. Der Satan hat noch eine Zeit Raum. Er geht umher wie ein brüllender Löwe, 1. Petrus 5, Vers 8. Und er möchte noch welche verschlingen. Also es gibt jetzt noch dennoch immer noch einen Kampf zu führen, obwohl der Satan grundsätzlich seine Niederlage erlitten hat, darf er noch herumlaufen in seinem begrenzten Bereich, den Gott ihm gegeben hat, in der Finsternis. Aber er darf noch. Und der Herr Jesus sitzt zur Rechten Gottes, sitzt auf dem Thron, alles. Und wir lesen dort zum Beispiel in Hebräer, 1. Korinther ist gut, 1. Korinther 15, Vers 24. Vers 25, 1. Korinther 15, Vers 25, er sitzt dort zur Rechten Gottes, da heißt es, er muss herrschen als König, bis er alle Feinde unter seine Füße getan haben wird. Das heißt, der Herr ist zwar schon König, und er regiert, aber die Feinde sind noch nicht alle unter seine Füße getan. Es ist ähnlich die Situation. Josua hat alles besiegt, hat die Kontrolle übernommen über alles, aber es gibt immer noch einen Feind da. Der Feind liegt noch nicht, jeglicher Feind liegt ihm noch nicht zu Füßen, denn die Städte sind noch nicht eingenommen und die kommen wieder zurück, die Vertriebenen, beziehungsweise die anderen von auswärts kommen zurück, kommen in die Städte hinein. Die übrig geblieben sind. Es gibt immer noch welche, die also nicht ihm zu Füßen liegen. Und der Herr Jesus, das ist unsere Situation, der Herr Jesus herrscht als König, bis er alle Feinde unter seine Füße getan haben wird. Das ist Zukunft. Sind also noch nicht alle Feinde unter seine Füße getan. Aber im Römer 16, Vers 20 lesen wir, Römer 16, Vers 20, das lesen wir, der Gott des Friedens wird den Satan mit Schnelligkeit unter euren Füßen niedermachen. Der Gott des Friedens wird den Satan unter euren Füßen niedermachen. Nun, das geschieht jetzt nur im Kleinen, aber eines Tages wird es im Großen geschehen. Jetzt geschieht es im Kleinen dann, wenn wir einen Sieg davontragen. Macht der Herr hier einen Sieg über den Feind, aber im Großen wird es erst dann geschehen, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt, und das wird in Bälde oder in Schnelligkeit geschehen, dann wird der Sieg komplett davongetragen. In der Zwischenzeit heißt es kämpfen, genauso wie die Israeliten jetzt, sie mussten das Erbteil einnehmen und da gab es auch Kampf. Das Richterbuch wird davon sprechen und auch, ja, hauptsächlich das Richterbuch wird davon sprechen. Im Josua sehen wir ein paar Dinge wie Kaleb, Kaleb kämpft gegen die Enakiter. Aber im Richterbuch wird das dann ausführlich beschrieben, dieser Kampf. Das ist die zweite Phase, also die Einnahme des Landes. Aber jetzt, unser Kampf ist, wir kämpfen von einem Sieg aus. Jesus Christus hat gesiegt und er hat überwunden. Ja, da kommt jetzt das Buch der Offenbarung dazu. Offenbarung 5, Vers 5, dort lesen wir, Offenbarung 5, der Löwe hat überwunden. Offenbarung 5, Vers 5. Johannes hat geweint, weil es gibt so viel Not. Es gibt so viel Not und man denkt sich, wie soll denn das nie zu Ende gehen mit dieser Not auf der Erde, dieser Zyklus von Weltgerangel und Kriegen und Hungersnöten und Seuchen und gewaltsamen Tod und Verfolgungen von Christen. Wird denn das nie zu Ende kommen? Weine nicht, denn siehe, der Löwe hat überwunden, der aus dem Stamme Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu lösen. Und der das Buch öffnet, der führt die Geschichte zu einem Ende. Und ich sah und siehe, in der Mitte des Thrones war ein Lamm. Ein Lamm, wie geschlachtet sah es aus, aber das hat sieben Hörner, das heißt absolute Macht, die Hörner stehen für Macht und sieben ist die Zahl der Vollkommenheit, sieben Hörner, absolute Macht und sieben Augen, absolute Weisheit, mit zwei Augen sieht man schon viel, wie viel mehr mit vier und wie viel mehr mit sieben, da weiß man alles und sieht man alles, das sind die sieben Geister Gottes, ja. Durch die Geister Gottes hat er seine Macht, durch den Heiligen Geist hat er seine Macht, durch die Fülle des Geistes, des siebenfachen Geistes, hat er seine Macht und seine Weisheit. Es ist eben nicht unsere Kraft und unsere Weisheit, es ist seine Kraft und seine Weisheit. Und er hat gesiegt und er hat überwunden und er ist das Lamm Gottes, der für uns geschlachtet wurde. Und das war der Sieg. Also der Sieg bestand darin, dass er überwunden hat, den Feind, indem er sich hingegeben hat, bis zum Tode. Und wie können jetzt die Gläubigen überwinden? Wie müssen Sie jetzt an den Kampf herangehen? Und das wird in der Offenbarung beschrieben, immer wieder. Das Buch der Offenbarung ist übrigens ein herrliches Buch. Ich habe das richtig lieb gewonnen und es ist total aktuell. Siebenmal steht im Buch der Offenbarung, Kapitel 2 und Kapitel 3, wer überwindet, wer überwindet, wer überwindet. Und dann wird immer was gezeigt, was man bekommt. Also es geht darum, das Volk Gottes muss kämpfen und es muss überwinden. Es geht darum, dass der Josua hat gekämpft, ja, aber jetzt müssen die einzelnen Stämme überwinden. Die Gläubigen müssen überwinden. Und wer überwindet, der wird es alles erben, heißt zum Schluss in Kapitel 21 in Offenbarung. Wer überwindet, Kapitel 21, Vers 7, der überwindet, wird alles erben. Das Erbland. Es geht ja um das Erbteil. Wie komme ich in das Erbteil? Wie komme ich ans Ziel? Wie kann ich mein Erbteil genießen, wo dann jeder unter seinem Weinstock sitzt und unter seinem Feigenbaum und eben Milch und Honig genießt? Wer überwindet, wird alles erben. Und wie sieht das Überwinden aus? Und was ist denn eigentlich zu überwinden? Wenn man das Buch der Offenbarung liest, am Anfang heißt es immer, wer überwindet, wer überwindet, wer überwindet. Und man fragt sich, was muss ich denn überwinden? Was ist es denn, was ich überwinden muss? Dann muss man weiterlesen. Kapitel 3 ist ja noch nicht fertig mit Offenbarung. Muss man weiterlesen und dann merkt man, was man überwinden muss. In Kapitel 12 wird es gesagt, ganz deutlich. Offenbarung, Kapitel 12, Vers 11. Da ist ein Blick in die Zukunft. Oder ein Blick in den Himmel, muss man sagen, ins Jenseits. Da heißt es, und sie haben überwunden. Was haben sie denn überwunden und wie haben sie denn überwunden? Zuerst wird gesagt, wie. Sie haben überwunden. Was haben sie überwunden? Ihn. Ja, wer ist ihn? Wenn man vorher liest, merkt man, der Drache. Der Drache. Der Satan, die alte Schlange. Aha, hier ist der Erzfeind. Den hat der Josua schon besiegt. Der große Josua, Herr Jesus, hat ihn besiegt. Aber die einzelnen Glieder des Gottesvolkes, die müssen auch ihren Sieg einnehmen. Und der Kampf ist gegen diesen Satan. Sie haben ihn überwunden. Und wie? Kraft des Blutes des Lammes. Sie haben von einem Sieg Jesu Christi ausgekämpft. Und der Sieg Jesu Christi, das ist das Blut des Lammes. Auf Golgatha. Dort ist der entscheidende Schlag geschehen. Und vom Sieg aus kämpfen sie. Sie haben überwunden, nämlich den Drachen überwunden, Kraft des Blutes des Lammes und Kraft des Wortes ihres Zeugnisses. Das heißt, sie haben freimütig gesagt, ja, wir stellen uns zu diesem Jesus Christus. Und sie haben das proklamiert. Sie haben bezeugt, er ist auferstanden, er ist Sieger, er ist der König, er sitzt auf dem Thron. Sie haben sich dazu gehalten, sie haben ihr Bekenntnis festgehalten. Hebräerbrief erfordert ja immer wieder die Christen dazu auf, dass sie festhalten sollen an dem Bekenntnis ihrer Hoffnung. Und sie haben das bezeugt. Und das Nächste ist, und sie liebten nicht ihre Seele, ihr Leben. Sie liebten nicht ihr Leben bis zum Tod. Das war ein Kampf, der schlussendlich endete mit dem Tod. Sie haben ihr Blut hingegeben. So wie das Lamm sein Blut hingegeben hat, so haben die Nachfolger des Lammes ihr Blut hingegeben. Sie haben mitgekämpft in diesem Kampf. Und jetzt sind sie am Ziel. Das haben sie überwunden. Jetzt treten sie das Erbe an und jetzt sind sie wirklich zur Ruhe gelangt, zur absoluten Ruhe. Also wir haben hier der große Kampf, den hat der Herr Jesus gekämpft und wir kämpfen jetzt unseren Kampf und unser Kampf besteht darauf, dass wir aus dem Sieg Jesu Christi herauskommen und dass wir das Wort festhalten, das Wort des Zeugnisses, dass wir Christus bekennen und bezeugen und dass wir das tun bis zum Tode. In Offenbarung, im Buch der Offenbarung ist immer die Rede von total, ist totalitär, das Buch ist ein totalitäres Buch. Also total, entweder total für Gott oder total für das Tier oder den Drachen. Ja? Total für das Lamm oder total für die andere Seite. Und jeder bekommt seinen Stempel. Nein, wir bekommen einen Namen, geschrieben auf den Stirnen. Ja? Die Nachfolger des Lammes, da steht, die haben einen Namen geschrieben, den Namen des Vaters und den Namen des Sohnes haben sie geschrieben an ihren Stirnen. Die anderen, die werden gestempelt. Kommt der Name des Tieres oder die Zahl seines Namens. Aber das ist die andere Seite. Aber nur diese zwei Gruppen gibt es. Und das wird hier dargestellt. Aber das ist jetzt nicht wichtig, diese Einzelheiten. Für uns ist wichtig, der große Kampf, den hat Jesus Christus geführt. Und wir überwinden durch das Blut des Lammes und Kraft des Wortes, des Zeugnisses und dadurch, dass wir unser Leben nicht lieben bis zum Tod. Das nennt die Bibel den guten Kampf des Glaubens. 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 12. Die Bibel nennt diesen Kampf, den die Gläubigen kämpfen, um das jetzt einzunehmen, was uns Christus schon gegeben hat. Der Herr hat es schon in unsere Hände gegeben. Und jetzt nehmen wir ein. Und die Bibel nennt das, 1. Timotheus 6, Vers 12, den guten Kampf des Glaubens. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben. Nimm in Besitz, heißt das. Nimm in Besitz. Josua hat es schon errungen, jetzt musst du in Besitz nehmen. Ergreife das ewige Leben, zu dem du auch gerufen wurdest und für das du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen bekannt hast. Vor Gott, der allem Leben verleiht und vor Jesus Christus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugte, weise ich dich an, das Gebot fleckenlos und untadelig zu halten. 1. Timotheus 6, Vers 14. Bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesu Christi, die zu seinen eigenen Zeiten zeigen wird, der selige und alleinige Kraftinhaber, der Machthaber, der König der Könige und der Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat und in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann, dem Ehre und ewige Macht gebühren. Amen. So sei es. So soll es sein und so wird es sein. Also hier sehen wir, das Neue Testament spricht auch von Kampf. Und es ist ein geistlicher Kampf. Aber aller Kampf geht von dem Kampf Jesu, von dem Sieg Jesu Christi aus. Und das ist die schöne Anwendung hier. Also wir haben in Kapitel 1 bis 12 haben wir Jordan überqueren, Gesetz aufrichten und alle Feinde besiegen. Das hat Josua für uns getan. Der Herr Jesus hat für uns, ist durch den Tod gegangen, durch den Jordan, die Tiefen des Jordans. Der Herr Jesus hat für uns das Gesetz erfüllt und er hat die Sünde im Fleisch verurteilt, damit jetzt die Rechtsforderung des Gesetzes in uns aufgerichtet werden kann. Der Herr Jesus hat den Feind besiegt, aber jetzt geht es für uns darum, dass wir das Messer nehmen und selber töten, dass wir das Gesetz praktisch aufrichten, indem wir im Heiligen Geist wandeln. Und das Gesetz des Geistes in uns ist stärker als das Gesetz der Sünde. Und indem wir den Kampf aufnehmen, den guten Kampf des Glaubens, bis der König der Könige erscheint. Dass wir also kämpfen. Und kämpfen tun wir, so wie im Epheserbrief steht, mit der guten Waffenrüstung. Indem wir beten, indem wir ein heiliges Leben an den Tag legen. Indem wir das Wort des Zeugnisses, das Schwert des Geistes verwenden und in den Raum stellen. Also ein Kampf, das ist unser Kampf. Also Josua kämpft. Er hat alles für uns vollbracht und jetzt kämpfen wir aufgrund von dem, was Josua für uns gekämpft hat. Und das ist ein guter Kampf. Im Griechischen heißt es ein edler Kampf des Glaubens. Ein vortrefflicher Kampf des Glaubens. Man kann das Wort auch mit schön übersetzen. Ein schöner Kampf des Glaubens. Kalä heißt es auf Griechisch. Ein schöner Kampf des Glaubens. Damit schließen wir jetzt hier mal ab heute.